Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Hallo, mein Name ist Dirk Schmaler. Ich bin im Newsroom des Redaktionsnetzwerks Deutschland für Hintergrundthemen zuständig und habe mir vorgenommen, hier in unserem neuen Podcast Unsere Story mit unseren Autoren jede Woche über ihre spannendsten Geschichten und ihre relevantesten Recherchen zu sprechen, um die Themen der Woche zu diskutieren und gleichzeitig einen persönlichen Blick hinter die Kulissen des Reporter-Daseins zu werfen. Heute wollen wir uns mit einer Frage beschäftigen, die zu den entscheidendsten der nächsten Monate gehört. Sie lautet: Wird es einen Wirkstoff gegen das Coronavirus geben? Und wenn ja, wann? Hier bei mir ist heute Thorsten Fuchs. Thorsten, du bist Chefreporter des Redaktionsnetzwerks Deutschland, recherchierst seit Anbeginn der Krise über dieses Thema, hast die führenden Labore, Virologen und Infektiologen dieses Landes kennengelernt und dort diese Frage immer wieder gestellt. Thorsten, deshalb jetzt an dich die Frage: Hast du schon eine Antwort bekommen, die dich überzeugt?
Ja, das ist natürlich die 1-Million-Dollar-Frage, die du hier jetzt gleich zum Anfang stellst. Ich habe viele Antworten gehört, die reichen von: Es wird gar keinen Impfstoff geben, weil das nicht gelingt, weil es überhaupt noch gegen Coronaviren noch überhaupt keinen Impfstoff gibt, bis hin zu den ganz Optimistischen, die davon ausgehen, dass es diesen Herbst soweit ist. Wenn ich mich jetzt mal festlegen sollte und mir da eine Meinung bilden soll, dann wäre ich guten Mutes, dass wir Anfang kommenden Jahres da was haben werden.
Das wird viele Leute freuen, denke ich mal. Es ist natürlich fast schon hasardeurhaft, so eine Prognose in der Zeitung zu schreiben, würdest du wahrscheinlich auch nicht machen oder zumindest nur unter vielen Einschränkungen. Denn für Journalisten ist die Corona-Berichterstattung natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Die Materie ist hochkompliziert. Selbst die weltweiten Experten und die Wissenschaft ist sich uneins in ihren Analysen und auch in ihren Empfehlungen. Das geht eigentlich quer durch alle Fragen, die uns in den vergangenen Wochen und Monaten begleitet haben. Wie lässt sich da eine Schneise schlagen durch diese ganzen Erfolgsmeldungen von Arzneimittelherstellern, Warnungen von allen Interessensgruppen? Wie kommst du da auf Anfang nächsten Jahres?
Ja, was ich natürlich ein bisschen provokant gesagt habe, weil ich es natürlich auch nicht weiß und nur da ist ein bisschen auch eine Persönlichkeitsfrage ist, wem man da anhängt und wem man da glaubt und auf welche Informationen man sich da verlässt. Es geht da natürlich auch um Vertrauen. Das ist ganz klar. Naja, ich sage mal so, meinen Optimismus begründe ich daraus, dass ich tatsächlich, wie du schon gesagt hast, am Anfang einige kennengelernt habe. Ich war im Februar, weiß ich noch gut, zum ersten Mal bei einem der führenden deutschen Impfstoffforscher. Es gibt ja 3 deutsche Ansätze hier und die Labore in Marburg sind da früh beteiligt dran gewesen. Das war zu einem Zeitpunkt, als noch gar nicht klar war, welche Bedeutung das mal bekommen werde und wie wichtig ein Impfstoff werden würde oder die Aussicht darauf, wie sehr das schon elektrisieren würde. Und so, da habe ich die ersten kennengelernt, die daran gearbeitet haben und seitdem mit vielen gesprochen und die Entwicklung natürlich auch verfolgt. Und was mich schon damit beeindruckt ist, welche Kompetenz dahinter ist, wie viele das sind, die da forschen und die versuchen, da möglichst schnell einen Impfstoff zu finden. Und das ist einfach einer der Punkte, wo ich sagen würde, hat man schon guten Grund, ein wenig optimistisch zu sein. Auf der anderen Seite, und das sprichst du an, das stimmt, das ist auch ein Kampf inzwischen, in dem es nicht nur um Millionen, da geht es um Milliarden Summen. Wer da, dass er als Erster einen Impfstoff findet, der wird jedenfalls große Umsätze erstmal haben von Gewinnen, weiß man das wahrscheinlich noch nicht so genau, denn das ist Impfstoffentwicklung ist auch ein teures und riskantes Feld. Und da geht es natürlich viel um PR, da geht es um Börsenkurse, jede Vorabmeldung, jede kleine Andeutung kann da Börsenkurse schwer beeinflussen. Und da muss man natürlich tatsächlich aufpassen, worauf verlässt man sich da, was ist glaubwürdig oder was ist plausibel, was nicht. Da muss man wirklich, und man tut gut daran, da mit einiger Vorsicht drauf zu schauen, ja, keine Frage.
Genau, du hast es angesprochen, es sind, ich glaube, mehr als 160 Projekte mittlerweile.
Die allein von der WHO inzwischen aufgelistet sind, es sollen sogar noch mehr sein. Herr Kremsner, mit dem ich zuletzt sprach, der Leiter einer Studie, sprach von 250 inzwischen. Mhm.
Da mehr als 20, ich glaube 26 sind schon in klinischen Tests und das habe ich einem Text von dir entnommen. Besagter Herr Kremsner von der Uni Tübingen sagte, jeder, der auswendig bis drei zählen kann, macht derzeit einen Covid-19-Impfstoff. Also es gibt da offenbar auch in der Branche die eine oder andere Lästerei schon über diesen Hype an Impfstoffherstellung. Natürlich ist es auch ein Riesengeschäft, was dahinter steckt. Ist das auch dein Eindruck? Also da trennt sich wahrscheinlich irgendwann auch die Spreu vom Weizen in den nächsten Wochen, Monaten.
Ganz sicher, wahrscheinlich auch schon jetzt. Also da ist viel, sagen wir mal, auf den hinteren Rängen dabei, wo man das natürlich auch einfach, ohne denen die Ernsthaftigkeit absprechen zu wollen, man gar nicht wirklich weiß, was da genau passiert. Und der Herr Kremsner, der in Tübingen das Studienzentrum leitet und der dort einen der deutschen Impfstoffkandidaten, nämlich von CureVac, das ist ja ein Firmenname, den man jetzt auch schon viel gehört hat, der diesen Impfstoff gerade testet, der hat einen kleinen Hang zu spöttischen Bemerkungen gelegentlich und der sagte das von den vielen Impfstoffprogrammen, die derzeit da aufgelegt werden. Er sagt aber auch so, da ist viel Ernstzunehmendes auch dabei. Also bei allem Spott ist er schon auch einer, der sagt, na, da ist eine solche Power dahinter. Da sieht es nicht schlecht aus, sagen wir so.
Du hast gerade auch gesprochen in einem Interview mit dem Mann, der die Spreu vom Weizen trennen soll. Das ist der Professor Klaus Psychotech. Das ist der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts. Das ist die Bundesbehörde, die Arzneimittel zulässt und damit eben auch Impfstoffe und nun vor dem großen Problem steht, in kürzester Zeit einen wahnsinnig sicheren Prozess zu organisieren, um alle Impfstoffe, die hier ins Land wollen, so zu testen, dass sie sicher sind, wirksam sind und am Ende, Anfang nächsten Jahres, wenn es nach dir geht, verfügbar sind. Das ist, glaube ich, ein Prozess, der sonst auch mal gerne 7-8 Jahre dauert. Die Zeit haben wir jetzt nicht. Er ist trotzdem der Meinung, dass es einen Impfstoff schon im nächsten Jahr geben könnte, dass er verfügbar sein könnte. Ja, Thorsten, ist also wirklich alles gut? Ist ein Leben nach der Pandemie in Sicht?
Ja, ich würde sagen, ein Leben nach der Pandemie ist in Sicht, in der einen oder anderen Form. Vielleicht ist aber auch bei allem Optimismus, den auch Herr Psychotech hat und den ich auch teilen würde oder für berechtigt halte, nach was ich nach meiner Beschäftigung weiß, muss man eben auch auf der anderen Seite sagen, naja, ein Impfstoff, die Zulassung eines Impfstoffs wird nicht gleichbedeutend sein mit dem großen Schnips, der uns dann in die Vor-Corona-Zeit zurückkatapultiert und uns quasi in eine andere Welt beamt, in der wir diese Erfahrung nie gemacht hätten. Also in den USA heißt dieses Programm Operation Warp Speed, also so Raumschiff Enterprise Assoziationen werden da gewollt geweckt. Aber beamen kann uns das eben trotzdem nicht. Und auch wenn es so einen Impfstoff geben wird, so viel kann man dann, glaube ich, schon sagen. Es wird eine Weile dauern, bis der verteilt ist, bis der produziert ist. Dann ist nicht ganz klar, wird der wirklich bei allen Menschen sofort erreichen, dass alle immun sind oder nicht. Sondern es wird das kann man, glaube ich, sagen, es wird einen Prozess geben, in dem dieses Virus, wenn es alles gut läuft, seine Gefährlichkeit vielleicht mehr und mehr verlieren wird. Und ich finde, wenn du hast vorhin die Rolle des Reporters da angesprochen oder von uns Journalisten, da finde ich, ist es wichtig, eben klar zu machen, dass wir da natürlich auch auf einem gewissen Punkt sind. Wir können natürlich, wir sind keine Impfstoffforscher, wir sind keine Impfstoffentwickler, wir können uns da letztlich nur auf Menschen verlassen, die mit uns sprechen und die aufrichtig das sagen, was sie, wo sie gerade stehen und wie weit sie sind und was die Risiken sind. Und ich würde sagen, da immer die Balance zu halten zwischen einerseits zu sagen, ja, man kann da zuversichtlich sein, man darf da ruhig drauf gucken und andererseits auch klar zu machen, es gibt da Ungewissheiten. Es kann natürlich auch nach wie vor sein, dass das nicht klappt. Und es wird ganz sicher nicht so sein, dass das eben mit einem Mal alles vergessen ist, was wir da jetzt gerade an Hygienemaßnahmen und allem gelernt haben, sondern das wird uns noch eine Weile begleiten. Ich finde, die Komplexität dessen klar zu machen und auch ein bisschen die Seiten, von denen wir aus drauf gucken und auf der Basis dessen wir da unsere Urteile und unsere Prognosen fällen. Das ist, finde ich, darauf kommt es halt jetzt auch ein bisschen an. Das ist wahrscheinlich wichtiger denn je.
Wie du das beschreibst, ist das natürlich weniger verheißungsvoll, als man vielleicht noch vor 2, 3, 4 Monaten über den Impfstoff geredet hat, wo man sich vorgestellt hat, okay, wir haben dann einen Stoff, den trinken wir alle einmal und dann können wir wieder alle das machen, was wir wollen und uns nahe sein und anhusten. Ist dein Eindruck, dass auch in der Recherche, dass es auch in der Wissenschaft, vielleicht auch in den Medien, aber auch zum Beispiel auch in der Industrie, also in der Arzneimittelindustrie, in der Impfstoffindustrie, immer darauf geachtet wird, dass diese Verheißung nicht allzu sehr bedient wird? Oder meinst du, es gibt Leute, die auch mit diesen Hoffnungen und Ängsten sogar spielen?
Spielen hoffe ich nicht, aber es wird natürlich, man neigt natürlich dazu, man neigt als Journalist wahrscheinlich auch dazu, in schwachen Momenten dann mal das Wort Durchbruch in die Überschrift zu schreiben. Ich hoffe, ich habe das nie getan. aber immer da, wo man das liest, sagen wir mal, da wäre ich jetzt jedenfalls in nächster Zeit noch sehr vorsichtig. Klar ist man da ganz schnell dabei. Die Hoffnung ist riesengroß, kennen wir alle von uns selber. Natürlich wünsche ich mir auch, dass es einen Impfstoff gibt und dass der uns alle mit einem Schlag die Sicherheit gibt, dass wir uns hier alle mit großer Normalität wieder begegnen können. Aber das ist, wie gesagt, das ist, glaube ich, das, was nicht so sein wird. Und da wird sicherlich zu schnell auch, das ist ein Geschäft mit den Hoffnungen, dass da auch bedient wird und dass da manche sicherlich auch willentlich bedienen und immer wieder befördern. Und da muss man einfach vorsichtig sein. Ja, das glaube ich. Davon bin ich überzeugt.
Nun ist der Druck an allen Stellen sehr groß, diesen Impfstoff wirklich auch irgendwann auf den Tisch zu legen. Also es ist viel Geld im Spiel. Du hast es auch schon erwähnt. Also gerade CureVac, Milliarden, die da reinfließen, unter anderem sogar Geld des Steuerzahlers. Also eine Bundesbeteiligung, aber auch der katarische Staatsfonds ist beteiligt und diverse andere Menschen und Fonds und Unternehmen, so dann ist die Bevölkerung natürlich extrem interessiert an diesem Impfstoff, auch die Politik, also ich würde sagen, die eine oder andere Karriere hängt daran, wenn wir mal in den USA gucken oder so, ob in den nächsten Monaten da sich was tut. Und gleichzeitig ist da ein Professor in einem Paul-Ehrlich-Institut und muss einen Impfstoff genehmigen, wofür er eigentlich ein paar Jahre Zeit hat. Kann das trotzdem gründlich sein? Muss ja trotzdem genauso sicher sein, diese Beschränkung. Wie wollen die das anstellen, dass sie diesen Prozess um ein Zehnfaches verkürzen?
Ja, sie haben ja schon ganz viel geschafft. Also es ist ja schon gewaltig, wie schnell das geht. Ne? Man muss sich das nochmal klar machen. Also wir erinnern uns ja alle noch daran, das war Ende Januar, gab es den ersten Fall in Deutschland. Anfang Januar wurde dieses Virus zum ersten Mal genau beschrieben von den chinesischen Wissenschaftlern. Und jetzt, ein halbes Jahr später, ist das soweit, dass man da jedenfalls schon ernsthafte Kandidaten hat. Das ist natürlich wirklich, das ist ein irrer Prozess. Und das kann man nur so erklären, dass die alle natürlich schon seit langem da dran forschen und da vorbereitete Modelle haben, die sie jetzt nutzen können. Also da gibt es Vorarbeiten, viele, auf die man jetzt zurückgreifen kann, solche Plattformmodelle bei den Impfstoffen, wo man Viren nimmt und dann nur harmlose Viren nimmt und nur kleine Bausteine dieses neuen Virus einschleust, so dass man da nur einen ganz kleinen Teil hat, der jetzt wirklich neu ist und der Rest ist schon erprobt. Das sind so universale Modelle auf der Basis derer, dass jetzt alles schon erheblich beschleunigt ist. Und ansonsten geben sich alle Mühe. Es werden da Studien zusammengefasst, Phasen, die sonst viel länger dauern. Das wird alles, normalerweise geht so eine Impfstoffentwicklung, verläuft in drei Phasen, wo es erstmal nur darum geht, na, ist das wirklich sicher? Dann am Ende guckt man in der dritten Phase, wirkt das denn jetzt tatsächlich auch? Und da versucht man jetzt ein bisschen zu kombinieren, schon mal, und auch die Bürokratie ein bisschen schlanker zu gestalten, als das vielleicht sonst so ist. Aber man muss natürlich auch gucken, es geht da um Vertrauen. Am Ende müssen Leute einwilligen, dass sie sich damit impfen lassen. Gesunde Menschen, die sich das spritzen lassen müssen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass das sicher ist und dass es da kein Risiko gibt, wenn man diesen Impfstoff nimmt. Und ich würde sagen, ja, nach dem, was ich sagen kann, wird hier nichts überstürzt. In Europa ist man da ganz gewissenhaft dabei. Es wird mit großen Teilnehmerzahlen geguckt, ist das sicher, ist das wirksam? Aber wir sehen jetzt eben auch, wie da die Versuchung groß ist, da ein bisschen schneller voranzuschreiten. Es gab jetzt zuletzt Meldungen aus Russland und China, die sagen, wir haben schon einen Impfstoff, wir fangen schon mal damit an. Da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Wie kann in China überhaupt ein Impfstoff jetzt auf seine Wirksamkeit getestet werden, wo es da doch angeblich kaum Fälle gibt? Das heißt, wie mache ich das überhaupt, dass ich da klar sagen kann, das schützt vor einer Ansteckung oder nicht? Also da ist der Verdacht groß, dass da möglicherweise nicht jeder so gewissenhaft drauf guckt, wie man das tun sollte. Und wie gefährlich das ist, wenn da Vertrauen verspielt wird, das sieht man natürlich daran an den Zustimmungsraten zu Impfstoffen, an den Demonstrationen, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, die natürlich ganz stark auch von Impfgegnern oder Impfskeptikern gespeist sind, die da einen großen Teil bilden. Und da, das ist wirklich ganz wichtig, ist eine zentrale Frage, und dass da die Behörden und auch die Entwickler da klar machen, wie genau und auf welchen Zahlen, auf welcher Basis das jetzt zugelassen wird, das ist extrem wichtig. Ja.
Genau, also du sagst, es geht um Vertrauen. Also ich glaube, da gibt es gerade sogar zwei aktuelle Debatten, die man da aufgreifen kann. Das eine ist natürlich die Frage der Verteilung, also der Gerechtigkeit. Was passiert, wenn wir denn wirklich einen Impfstoff haben, kriegen den auch die Leute, die ihn brauchen, und zwar überall auf der Welt? Ja. Oder haben sich vielleicht jetzt schon die sich es leisten können, ihre Dosen gesichert, und die anderen müssen sehen, wo sie bleiben, oder bekommen dann als Entwicklungshilfe, dass irgendwann, wenn alle anderen versorgt sind. Also da gibt es ja viele Befürchtungen. Also man kann auch sagen, es gibt viele Debatten darüber, was ja auch gut ist. Also es gibt offenbar schon viele Menschen, die sich darüber Sorgen machen. Zum anderen ist es natürlich so, dass gerade die Gebiete, die jetzt besonders betroffen sind, auch die Gebiete sind, in denen überhaupt ein Wirkstoff erforscht werden kann. Das hast du gerade gesagt. Man könnte ja fast denken, sie haben sich damit auch ihre Dosen verdient, sozusagen. wie würdest du das sehen? Meinst du da, also auch vor diesem Einstieg der staatlichen Investitionen, also bei Impfstoffherstellern, guckt da am Ende doch jeder auf sich selber und auf sein Volk und kann also als und sagen, Mensch, ich habe für uns welche besorgt, so wie bei den Schutzkleidung noch vor wenigen Monaten, oder meinst du, es gibt sowas wie eine globale Anstrengung, die dann auch am Ende global verteilt wird, wenn es denn was zu verteilen gäbe?
Auch da wahrscheinlich kann man nur hoffen. Ich glaube aber, was ganz interessant ist, ist bei allem nationalen Egoismus, den wir da sehen, jetzt schon sehen. Natürlich spielt Herr Trump auch damit. Natürlich ist es Trumps Traum, jedenfalls würde ich ihm das jetzt mal unterstellen, noch vor der US-Wahl ein Impfstofffläschchen in die Kamera zu halten und zu zeigen, hier, wir sind soweit, wir haben da schon was und wir kriegen das erstmal America first. Das wäre in dem Zusammenhang natürlich ein fataler Leitsatz. Es werden sicherlich viele versuchen, sich die Impfstoffe national zu sichern und da die eigene Bevölkerung zuerst zu bedienen. Es sind ja jetzt schon viele Millionen Dosen, im 100er-Millionen-Dosen-Bereich sind schon in Vorverträgen gesichert worden. Das hat die EU gemacht, hat Großbritannien gemacht, haben die USA gemacht. Und das wird sich wahrscheinlich gar nicht vermeiden lassen, dass es da einen gewissen Egoismus gibt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass zum Beispiel China, das in dieser Impfstoffentwicklung eine große Rolle mitspielt, da das schon sieht und genau da auch eine Chance für sich sieht und sagt, naja, wenn die USA da alles für sich alleine machen wollen, wir können auch hier in Afrika und in anderen Ländern, die es auch nötig brauchen, da ein bisschen als Helfer bereitstehen. Das heißt, da wird schon in China wird schon eine Chance gesehen zur geopolitischen Profilbildung und sich da in der Helferrolle zu gefallen. Und ich glaube, das darf man nicht ganz unterschätzen. Das heißt, wer sich da jetzt abkoppelt und sagt, naja, das mache ich jetzt alles nur für mich alleine und gebe da nichts von meinem Impfstoff ab, wenn ich ihn denn mal habe, der läuft auch Gefahr, da auch an Einfluss zu verlieren. Und das wird ein Mittel sein, wenn es denn so einen Impfstoff gibt, auch das hier nochmal mit allem Konjunktiv gesagt, das wird ein Mittel sein, auch Einfluss zu bekommen. Und ich glaube, dem wird man schwerlich widerstehen können.
Nun gibt es Leute, die wollen gar keinen Impfstoff haben, sondern im Gegenteil, die sagen, diese ganze Corona-Epidemie ist eigentlich ein Hirngespinst, was sich jemand ausgedacht hat, der ganz viel Impfstoff verkaufen will. Das ist, glaube ich, eine der großen Ideen der sogenannten Corona-Kritiker, die kürzlich auf der Straße waren und in Berlin und auch anderswo dafür werben, dieses Virus im Prinzip zu ignorieren. Man konnte sehen, auf diesen Demonstrationen haben Kollegen berichtet, Lügenpresserufe, also was wir eigentlich von Pegida kennen und von solchen Gruppierungen, ist jetzt auch übertragen worden auf Corona-Kritiker oder wie man es greifen möchte. Wie erklärst du dir das? Also haben wir vielleicht da was als Journalisten was falsch gemacht? Vermitteln wir ein falsches Bild? Sind wir da nicht kritisch genug? Was ist das für ein Gefühl, was da offenbar erzeugt ist?
Ja, das macht einen natürlich ratlos, wenn man ehrlich ist, ne? Und wenn man diese Stimmen da sieht. Ich kann selbst sagen, ich habe mal versucht mit Impfskeptikern, in dieser Szene, so würde ich sie mal nennen, recherchiert und habe da auch mit einigen gesprochen, habe versucht, Interviewpartner zu finden, die den Medien zumindest so weit vertrauen, dass sie mit uns sprechen. Und ich kann mich da gut an Gespräche erinnern, in denen die damit begannen, dass ich ja sagen könne, was ich wolle. Ich sei ja sowieso von der Impfstoffindustrie bezahlt und wir stünden da ja alle auf der Payroll und da gäbe es eben eine große Verschwörung. Tja, da fehlt natürlich irgendwo da fehlt mit einem großen Teil derjenigen, würde ich sagen, fehlt eine Basis, auf der man überhaupt sprechen kann. Aber ich glaube, es gibt auch einen Teil, den man erreichen kann und um den man sich da auch bemühen muss, würde ich mal sagen. Also ich weiß natürlich nicht im Detail, wer da alles mitgelaufen ist. Ich kenne selbst im Freundeskreis Eltern, die mit den Impfungen zumindest zurückhaltend waren und die da so ein bisschen so eine keine totale Kontrahaltung, aber so eine skeptische Haltung hatten und wo ich sagen würde, naja, da kann man schon bei aller Schwierigkeit schon zumindest mit reden und so emotional wie dieses Thema eben auch ist, gibt es da schon eine Chance. Und ich glaube ich würde jetzt noch nicht gleich alles aufgeben und sagen, wir haben da sowieso keine Chance und wir können da nichts bewirken, sondern wir können da nur klar machen, wo man da steht. Man kann das nur versuchen einzuordnen und ich bin eigentlich auch guten Mutes, dass es genug Menschen geben wird, die sich am Ende impfen lassen. Wenn ich mich mal so weit positionieren würde, dass ich jetzt hier nicht zu den Impfskeptikern gehöre. Ich glaube, dass das am Ende gehen wird und dass man auch nicht den Fehler machen darf, diese Bewegung überzubetonen.
Du warst in einer Klinik, die sich vor allem kümmert um Corona-Patienten mit sehr schwerem Verlauf und wie diese Menschen wieder zurück ins Leben finden, muss man wirklich sagen. Da habe ich gedacht, das passt wenig zusammen mit dem mit Menschen, die sagen, da ist doch gar nichts, ihr denkt euch das doch alles aus. Also vielleicht kannst du das mal kurz beschreiben, was du da erlebt hast. Also es war für mich eine eindrückliche Szene, die du da geschildert hast.
Ja, genau, das war ein Zentrum in Bad Lippspringe, wo ich da war, ein Reha-Zentrum, in dem Menschen behandelt werden oder zur Reha sind, die sehr schwere Verläufe hatten. Ich habe dort unter anderem gesprochen mit einem jungen Patienten Mitte 30, der fast an Covid-19 gestorben wäre, der mehrere Tage lang auf der Intensivstation lag, beatmet wurde, an der künstlichen Lunge angeschlossen war. Und das war das war wirklich ganz, ganz knapp. Der hatte keine Vorerkrankungen. Also er erfüllte genau dieses Bild dessen, was man immer sagt. Es kann auch junge Menschen treffen, die eigentlich gar nichts vorher hatten. Und das sehr, sehr schwer und sehr lebensbedrohlich. Und bei dem war es tatsächlich so, dass er schon, ja, dass es sehr, sehr kritisch stand und man schon seine Eltern und seine Familie da ans Krankenbett gerufen hat, um zu sagen, also das könnte jetzt der letzte Besuch gewesen sein. So, das war wirklich ganz eng. Ja, und wenn man sowas sieht, ich glaube, dass es im Moment tatsächlich sich so ein bisschen aufspaltet. Es gibt diejenigen, die kennen Menschen, die hatten so einen schweren Verlauf, die haben dieses Virus gehabt, die waren erkrankt daran und die können auch erzählen, die kriegen ein Gefühl dafür, was das bedeutet und vermitteln das auch. Und dann gibt es natürlich einen weiten Teil, große Teile, die haben damit vielleicht noch nie Berührung gehabt. Die kennen niemanden, der das hatte. Die können natürlich auch nicht in so eine Klinik. Das können sie nur mit meinen Augen tun und sich darauf verlassen, was ich ihnen da schildere. Und das war tatsächlich beeindruckend, das fand ich auch. Und das zerfällt im Moment so ein bisschen.
Vielleicht nochmal zum Schluss eine persönliche Frage. Also du hast dich jetzt auch in dem letzten halben Jahr eben fast ausschließlich mit Corona-Themen befassen müssen, muss man ja sagen. Hattest wahrscheinlich ganz andere Pläne, viele Reportagen, die nichts mit Viren zu tun hatten, wie du sie vorher auch viel gemacht hast. Würdest du dir manchmal wünschen, wenn du morgens in die Redaktion kommst, ach, ich suche mir jetzt einfach mal ein Thema ganz frei ohne Corona und versuche die Welt zu beschreiben, oder hat es dich vielleicht gepackt und du willst eigentlich immer mehr davon wissen?
Nein, ich würde sagen, ich komme jetzt morgen mal her und mach mal was ganz anderes. Nein, das war jetzt natürlich ein Scherz. Ich habe schon die Sehnsucht danach, sich auch wieder mit anderen Fragen zu beschäftigen. Ich habe mich ja nicht nur, aber doch natürlich wirklich sehr viel damit beschäftigt, mit diesen Fragen. Die Sehnsucht da, auch da den Blick ein bisschen zu weiten und eine andere Perspektive stärker zu haben, die habe ich schon auch. Also das will ich nicht leugnen. Andererseits ist das natürlich auch ein spannender, Prozess gerade, wenn man sich jetzt mal in die Beobachterperspektive hier hineinversetzt und das sieht, wie schnell da viele Sachen auf dieser wissenschaftlichen Ebene gehen, wie sehr man dazu lernt, aber auch was gesellschaftlich da gerade alles passiert, wie wir damit umgehen. Das ist natürlich jetzt auch journalistisch schon interessant zu begleiten, muss man einfach klar sagen. Also da ist schon beides dabei, würde ich sagen.
Danke, Thorsten.
Vielen Dank, Dirk.
Das war unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns, wenn Sie mögen, nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, bleiben Sie gesund.